So, heute geht's um Kolik. Von ein bisschen Bauchschmerzen zur Notfall-OP. Koliker haben mich tatsächlich ein ganzes Tierärzteleben ziemlich intensiv begleitet, denn ich habe schon in der Uniklinik in Gießen 3 Jahre nachts in der Pferdeklinik gearbeitet und dort die Koliker versorgt, sowie die Kolik-OPs begleitet. Und danach war ich dann in der Pferdeklinik am Kottenforst bei Carsten Rode. Das ist auch heute unser Podcast-Gast. Und auch da habe ich in der Nacht die neuen Koliker aufgenommen, die OPs begleitet und die Operierten der Nachsorge gehabt. So habe ich unfassbar viele Koliker auf dem OP-Tisch gesehen und viele Pferde haben es geschafft, andere haben es nicht geschafft und ich habe unfassbar viel Leid gesehen, aber auch richtige Kämpfer, ganz viel Liebe, Trauer und Verzweiflung. Und danach bin ich ja dann in die Fahrpraxis gegangen und habe festgestellt, die wenigsten Koliker kommen in die Klinik und ich habe die ganzen Jahre nur wirklich die schlimmsten Fälle gesehen. In der Fahrpraxis, klar, da gehört der Koliker wirklich zum täglichen Geschehen und das ist egal, ob tagsüber, nachts, am Wochenende, Winter, so wie im Sommer. Und ich kann sagen, ich hatte meinen Arm in unzähligen Pferdepopos. Ich habe literweise Mageninhalt abgehebert. Und Gott sei Dank im Verhältnis dann nur wenig Koliker weiterschicken müssen in die Klinik. Dein Merksatz für heute ist, Kolik ist ein dynamisches Geschehen. Und die Prognose hängt natürlich davon ab, einmal vom Befund und dann vom Erkennen der Symptome den Verlauf beurteilen zu können, rechtzeitiges Eingreifen und natürlich auch dem vorausgegangenen Management des Pferdes. Und daher wollen wir gemeinsam dieses Thema mal gründlich aufrollen. Und es gibt zum einen am 15. Juli ein Webinar, Kolik erkennen, ruhig bleiben, richtig handeln. Und da erfährst du alles, was du im Stall in deiner Hand hast. Und heute im Podcast besprechen wir den Koliker in der Klinik, also was passiert da, wie läuft es ab. Und dafür, wie gesagt, habe ich meinen alten Chef Carsten Rode eingeladen aus der Pferdeklinik am Kottenforst. Der operiert nämlich schon seit 30 Jahren Koliker. Und damit wünsche ich dir jetzt eine informative Zeit und alle Daumen gedrückt, dass dieses Wissen nie in eine erlebte Erfahrung wird. Und damit herzlich willkommen im Podcast Kernkompetenz Pferd, deinem Podcast für Pferdegesundheit. Hier erhältst du fundiertes Fachwissen, praktische Fähigkeiten und wir schwenken immer wieder auch auf dich, auf deine Gesundheit, denn zur Partnerschaft Pferd gehörst du und dein Pferd. In diesem Sinne wollen wir hier die Pferdewelt bewusst, aktiv, jeden Tag ein bisschen gesünder gestalten. Ich bin Dr. Veronika Klein, Fachtierärztin für Pferde, Reiterin, Trainerin, Chiropraktikerin und Gründerin von Kernkompetenz Pferd und ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor und in diesem Fall für dein Pferd wollen wir jetzt reinsteigen und ich wünsche dir eine informative Zeit und freue mich sehr über dein Feedback zu den einzelnen Themen. So, hallihallo. Hallo Carsten, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, hallo Veronika, schön, dass ich heute dabei sein darf. Schon lange her, dass wir mal länger gequatscht haben.
Das planen wir jetzt tatsächlich schon ein bisschen länger, dass wir diesen Podcast aufnehmen. Es soll ja darum gehen, von ein bisschen Bauchschmerzen zu einer Kolik-OP.
Ja.
Und wir haben ja tatsächlich beide schon so einige Nacht am OP-Tisch verbracht, da ich ja bei dir als Anfangsassistent tätig war. Und deswegen habe ich gedacht, du bist der perfekte Partner, um hier das Thema zu beleuchten. Das heißt, wir wollen so ein bisschen über Prognosen sprechen, wann Klinikeinweisung nötig ist. Und ich würde sagen, wir starten einfach durch.
Ja, sehr gut.
Grundsätzlich ist ja früher Richtung Anweidezeit immer so eine klassische Kolik-Saison. Wie war es dieses Jahr? Weil das Wetter ist ja wild gewesen.
Ja, also bei uns jedenfalls war es so, dass das früher eigentlich eher ruhig war, das zumindest das zeitige Frühjahr. Und wir aber im Mai dafür ein unglaubliches Aufkommen an Koliken hatten und auch viele, viele Pferde operiert haben. Also das war deutlich, lag über dem Durchschnitt der letzten Jahre.
Wenn wir jetzt, wir haben ja sehr viele Koliken draußen, die ja gar nicht bis in die Klinik kommen. Und welche Arten von Koliken habt ihr dabei jetzt im Mai oder auch grundsätzlich einfach am häufigsten operiert?
Also ich weiß gar nicht, ob man, also es gibt verschiedene Wege, das ein bisschen zu klassifizieren. Das eine richtet sich natürlich nach dem, nach der Population an Patienten, die in die Klinik kommen. Wenn man eine eher jüngere Population hat, dann können das Dickdarmverdrehungen sein, auch Dünndarmverschlingungen, Strangulationen sein, die da häufiger auftauchen als Kolikpatienten. Wenn man ein bisschen ältere Klinikpopulation hat, dann stehen andere Dinge im Vordergrund. Da geht es dann häufiger entweder bei denen, die vielleicht chronisch Kolik-Symptome zeigen, um infiltrative Darmerkrankungen, aber eben bei ganz, ganz vielen Pferden, ich würde mal so sagen, ab 15, weitaus häufigste Kolikursache ist ein Lipom, also ein gutartiges Fettgeschwulst im Aufhängerapparat des Dünndarms, das sich dann wie so eine Bola um den Dünndarm rumschlingen kann und den abschnürt. Geht fast immer mit einer Entfernung von einem Darmteil einher.
Das sind auch immer so meine Nächte, die ich so in Erinnerung behalten habe. Gerade wenn Teile vom Dünndarm rausgebaut worden sind, sozusagen, ist die Nachsorge ja doch sehr intensiv und auch langwieriger, gerade was auch Reflux angeht, sehr viele Nasenschlundsonden nachts geschoben sozusagen. Also die Dünndarmverschlingung, Strangulation, wie du sagst, mit Entnahme vom Darm, das ist auch das, was ich in Erinnerung habe, was ich am intensivsten erlebt habe in der Nachbetreuung, wenn ich dann nachts quasi in der Klinik gestanden habe.
Das ist auch nach wie vor so. Das wird sich auch nicht ändern, richtig, genau. Und da ist es halt so, es ist nicht sicher vorhersagbar, welches Pferd da eine längere intensivmedizinische Betreuung benötigt und welches Pferd vielleicht schon nach 12 Stunden wieder gefüttert und angetränkt werden kann. Das lässt sich also im Einzelnen nicht vorhersagen, aber im ganz Allgemeinen, glaube ich, gilt, dass je länger das Pferd Kolik hatte, bevor es operiert wird, desto länger ist auch die Zeit, die Phase, die das Pferd postoperativ benötigt, bis der Darm wieder anfängt zu arbeiten. Also das kann durchaus mehrere Tage, 5, 6 Tage oder sowas dauern, bis der Darm dann wieder richtig anfängt. Denn häufig ist es so, dass wenn der Darm dilatiert ist, das heißt in dem Teil vor der Abschnürung stark angestaut ist mit Darminhalt, dann wird die Darmwand einfach, ich sag jetzt mal, überdehnt und die glatte Muskulatur verliert ihre Funktionalität. Und das ist etwas, was nicht einfach sofort wieder einsetzt, nachdem das Pferd operiert ist, sondern das kann eine Zeit lang dauern, bis das wieder funktioniert. Und zudem kommt noch dazu, da wo wir den Darm entfernen, an der Stelle laufen die myoelektrischen Komplexe, die im Grunde die Peristaltik der glatten Muskulatur in der Darmwand vorgeben, die laufen an der Stelle nicht weiter, die werden da unterbrochen. Das heißt, die Peristaltik, das heißt das koordinierte Vorwärtsmassieren des Inhalts des Darmrohrs, hört an der Stelle auf. Und bis das wieder einsetzt, dauert es sowieso mehrere Wochen. Also kommen zwei Dinge im Grunde da zeitgleich aufeinander.
Ist ja so ein Wunsch, den viele Besitzer haben, dass man so eine Prognose abgibt, wenn die Pferde quasi in die Klinik kommen. Und das ist natürlich vorher unheimlich schwer zu sagen, wenn man nicht reingeschaut hat, weil, wie du jetzt schon gesagt hast, ne, wenn wir einen Teil Darm rausnehmen, dann läuft es natürlich anders, als wenn wir jetzt eine Milz-Nieren-Raumverlagerung haben, wo man die Pferde vielleicht nur ablegt und dann ist eigentlich alles wieder fein. Oder was du noch gesagt hattest, wenn wir jetzt eine Dickdarmverdrehung hatten oder auch eine krasse Verstopfung. Ich glaube, alleine das ist für viele Besitzer manchmal nicht fassbar, dass Kolik, was ja so ein Überbegriff ist, so viele Dinge beinhalten kann. Und dass ja dann erst daraus ersichtlich wird, wie die Prognose und eben auch der weitere Verlauf ist. Jetzt haben wir schon gesagt, Strangulation, Lipomen bei älteren Pferden. Hast du noch so Klassiker, was die Jahreszeit angeht, wo du sagst, okay, das sehe ich jetzt vermehrt im Winter? Also in der Fahrpraxis war ja für mich immer das, was ich eher die Verstopfung im Winter hatte und die Aufgasung eher im Frühjahr. Habt ihr da in der Klinik, auch wenn wir so über Operationen uns das anschauen, auch etwas, was jahreszeitlich bedingt häufiger vorkommt als was anderes?
Also ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, spiegelt auch das Bild in der Klinik, zumindest bei uns, weitestgehend wieder. Das heißt, im Frühjahr sind es eher Dickdarmverlagerungen häufig einhergehen mit Umstellungen in der Fütterung, das heißt mehr Kohlenhydrat, vielleicht auch fruktanreiches Futter über Gras, wenn die Pferde angeweidet werden. und im Herbst eher Verstopfungskoliken und im Winter dadurch bedingt, dass Pferde lieber lauwarmes Wasser trinken als eiskaltes, wenn es ihnen zur Verfügung steht. Und wenn es kalt ist, sie deutlich ihren Wasseraufnahme deutlich einschränken. Und dann kann es eben sein, dass dadurch letztendlich der Darminhalt zu trocken wird und nicht mehr weiter transportiert werden kann.
Was am Ende auch eigentlich eine gute Nachricht ist, weil da kann man als Pferdebesitzer natürlich vorbeugende Maßnahmen ergreifen, gerade bei den Dingen. Natürlich geht das nicht immer, aber gerade das, was du jetzt erwähnt hast, da kann man ja tatsächlich viel machen. Wenn es jetzt aber dazu gekommen ist, dass das Pferd doch in die Klinik muss, ich glaube, dann herrscht auch noch sehr viel, ja, einfach Unsicherheit, was dann eigentlich genau passiert. Und es ist ja auch ein sehr standardisierter Prozess erstmal, den die Pferde da durchlaufen. Von daher vielleicht schildern wir einmal, wie es in der Klinik so abläuft, von der Einlieferung zur Entscheidung OP ja oder nein, weil einige Pferde können ja auch in der Klinik betreut werden und müssen gar nicht operiert werden. Also nicht jede Klinikeinweisung heißt ja sofort, es muss operiert werden. Und wie es dann in der OP abläuft bis zur Aufstehphase und Narkose, dass man einmal so eine Idee bekommt, wie es in der Klinik abläuft.
Ja, also zunächst einmal, wenn das Pferd angeliefert wird, hängt es ganz stark davon ab, in welchem Zustand das Pferd ist. Wenn es zum Beispiel extrem schmerzhaft ist, sodass es nicht möglich ist, medikamentös das Pferd so ruhig zu stellen, dass man das Pferd vollständig untersuchen kann, dann ist es manchmal so, dass sowas als akuter Notfall direkt in Vollnarkose gelegt wird nach einer Eingangsuntersuchung, die aber relativ schlank gehalten wird und sich auf das Wesentliche konzentriert. Und bei den allermeisten Pferden ist es aber so, dass sie erstmal eingehend untersucht werden. Das heißt, es werden erstmal die allgemeinen Parameter gemessen, Puls, Atmung, Temperatur. Natürlich die Schleimhäute geben einen wichtigen Hinweis auf die Durchblutungssituation, die Zirkulationssituation. Dann folgt darauf eine rektale Untersuchung, die ein ganz zentrales Element ist, um Hinweise zu bekommen, welche Art die Kolik sein könnte. Und ob es eben da schon Hinweise gibt auf eine Indikation für einen operativen Eingriff. Und dann sollte immer auch eine Überprüfung des Mageninhalts über das Legen einer Nasenstirnsonde erfolgen. Und dann kommen sozusagen die weitergehenden Untersuchungen, Blutuntersuchungen werden durchgeführt. Im Allgemeinen eine hämatologische Untersuchung, das heißt rotes und weißes Blutbild werden gecheckt und aber auch eine blutchemische Untersuchung, sodass man Informationen bekommt über zum Beispiel Nierenfunktion, Funktion der Leber etc. Und gegebenenfalls gibt es dann noch weitergehende Untersuchungen, wenn also dann noch keine Klarheit herrscht oder weitere Informationen benötigt werden in Form von einer abdominalen Ultraschalluntersuchung. Da kann man zum Beispiel sehr wichtige Informationen gewinnen über das Vorliegen von freier Flüssigkeit in der Bauchhöhle, über den Zustand der Darmwand, die Dicke der Darmwand, ob zum Beispiel gefüllte, dilatierte Dünndarmschlingen erkennbar sind, die möglicherweise bei der rektalen Untersuchung nicht gefunden werden konnten. Also da gewinnt man nochmal wirklich sehr eingehende Untersuchungen und dann nicht zuletzt eine Punktion der Bauchhöhle und die Gewinnung von Flüssigkeit, um darüber weitere Informationen über die Charakteristik der vielleicht der entzündlichen Prozesse in der Bauchhöhle zu bekommen.
Und das sind ja schon viele Elemente, die wir auch draußen in der Fahrpraxis nicht durchführen. Also ich habe ja beide Seiten erlebt, Jahre Klinik und Jahre Fahrpraxis. Und gerade diese Blutuntersuchung, wir haben zwar mal den Hämatokrit gemacht mit so einer kleinen Zentrifuge, aber in der Klinik haben wir ja zum Beispiel immer aufs Laktat geguckt. Und da kann ich mich auch an einen Koliker erinnern, wo die Laktatwerte dann so hoch waren, dass der Operateur damals gesagt hat, naja, also ob sich das lohnt, überhaupt reinzugucken. Also das war schon ein Wert, wo immer der Fokus drauf lag, auch um die Prognose einzuschätzen. Aber wie er dann auch so schön gesagt hat, wenn man den Schläger nicht schwingt, kann man den Ball nicht treffen. Das heißt, das Pferd wurde natürlich trotzdem aufgemacht und reingeguckt. Aber gerade der Laktatwert ist ja sowas, wo man in der Klinik sehr schnell durch die Geräte dann auch einfach ein Ergebnis bekommt.
Ja.
Gut, wenn wir dann die Entscheidung haben, das Pferd muss operiert werden aufgrund dieser eingehenden Untersuchung, dann habe ich in der Regel ja dann dich angerufen. Dann kam quasi das OP-Team. Und wie geht es dann genau weiter?
Also wir machen es so, dass je nachdem, in welchem Zustand das Pferd ist, wir schon im Stehen den Bauch scheren weitgehend, dass wir das praktisch die Narkosezeit für diesen Schritt uns schon sparen können. Insbesondere bei Pferden, die zum Beispiel sehr stark aufgegast sind, da ist es häufig so, wenn sie dann auf dem Rücken, auf dem OP-Tisch liegen, kann die Gasbildung nochmal schneller vonstatten gehen, sodass die wenig Platz haben, um gut atmen zu können. Also da wollen wir im Grunde das den Pferden so leicht wie möglich machen und versuchen alles schon im Stehen soweit vorzubereiten. Also natürlich kriegt das Pferd einen Zugang in die Vene, in die Halsvene gelegt, der fixiert wird, sodass wir das Pferd immer jederzeit medikamentös behandeln und erreichen können. Und dann wird das Pferd mit einer Kombination aus verschiedenen Medikamenten in eine Kurznarkose gelegt, so dass wir es auf dem OP-Tisch lagern können, in Rückenlage, und wird dann ans Beatmungsgerät angeschlossen mit einem Verdampfer für ein Narkosegasgemisch, über das wir die Narkosetiefe steuern und dann über EKG, Blutgasanalyse, Sauerstoffpartialdruck eben die Narkose überwachen. Und nachdem der Bauch dann fertig geschoren ist und aseptisch vorbereitet wurde, wird der Operationsbereich abgedeckt mit sterilen Einwegtüchern, und dann macht man einen Schnitt von knapp vor dem Bauchnabel für ungefähr 25 cm genau mittig, da wo die beiden Teile der Bauchwand miteinander verbunden sind. Da ist so ein schönes bindegewebige Brücke, und genau da wird dann der Zugang gemacht für das Erreichen der Bauchhöhle. Und dann hängt es davon ab, was man für ein Pferd hat. Also ein Pferd stark aufgegast ist, manchmal wie mit so einer Feder springt der gasgefüllte Blinddarm direkt aus der Bauchhöhle raus. Dann kann das schon ein Hinweis sein, dass es eben ein Blinddarm-Meteorismus ist. Aber manchmal ist das nur das hintere Ende des Problems ist irgendwo im Dickdarm, und sekundär kann im Grunde dann das Gas, was sich bildet, aus dem Blinddarm nicht weiter transportiert werden. Und dann geht man systematisch vor. Also das ist, glaube ich, das A und O einer erfolgreichen Kolikoperation, dass man möglichst immer standardisiert, gleichmäßig vorgeht. Das heißt, in der Regel ist es so, dass man zum Beispiel der Blinddarm aufgegast, stark aufgegast ist, oder auch der Dickdarm aufgegast ist, dass man erst einen Teil des Gases absaugt, damit man ein bisschen Platz hat, überhaupt mit der Hand die einzelnen Darmanteile fühlen zu können. Und dann in der Regel hängt das von dem Hauptbefund ab. Also wenn ich zum Beispiel bei dem Pferd eine Verdrehung des Dickdarms habe, dann würde ich die zuerst korrigieren. Und wenn die korrigiert ist, dann alle anderen Darmteile systematisch der Reihe nach von dort aus untersuchen. Wenn ich ein primäres Dünndarmproblem habe, wie zum Beispiel eine Strangulation durch ein Lipom, dann würde ich das zuerst lösen, den Dünndarm von Cecum bis zum Ligamentum Duodenocolicum komplett in Augenschein nehmen bzw. abfühlen, den Inhalt in den Blinddarm ausmassieren, das ist ganz wichtig, und erst danach die anderen Darmteile, also das große Kolon, das kleine Kolon und die anderen Bauchorgane untersuchen.
Vielleicht für die, die jetzt noch nie in einen Bauchraum reingeguckt haben, was kann ich gut erreichen und abtasten, und wo komme ich vielleicht auch einfach gar nicht dran?
Also es gibt Darmteile, die man gut in Augenschein nehmen kann. Das ist das meiste des Blinddarms. Ungefähr ein Viertel des Blinddarms kann man nicht in Augenschein nehmen, aber dafür das allermeiste abfühlen mit der Hand. Beim großen Kolon kann man ungefähr 85% in Augenschein nehmen und nur den untersten Teil im Übergang zum Blinddarm, den kann man nicht aus der Bauchhöhle vorlagern, den muss man praktisch mit der Hand abfühlen. Beim Dünndarm ist es so, dass im Grunde 85% bis 90% des Dünndarms aus der Bauchhöhle vorgelagert und untersucht werden können, und nur im Grunde das Duodenum bis zum Magenausgang letztendlich durch das Abfühlen mit der Hand untersuchbar ist. Und beim kleinen Kolon, also dem Enddarm, sind auch ungefähr 80% des Darms aus der Bauchhöhle vorlagerbar und in Augenschein zu nehmen, und nur da, wo es hinten in die Ampulla reckt, die also in Richtung Becken geht, dieser Teil und der ganz vordere Teil mit dem Querdarm, der zum Blinddarm führt, das ist das, was man mit der Hand abfüllen muss. Und das Gleiche gilt für das meiste der Leber. Man kann es zwar einen Teil der Leber sehen, möglicherweise, je nachdem, wie lang der Schnitt nach vorne gemacht wird. aber das allermeiste muss man mit der Hand abfühlen. Die Nieren liegen unter dem Bauchfell, das heißt, die kann man auch nur abfühlen. Die Milz kann man, einen Teil der Milz kann man sehen, aber das praktisch dorsale, vielleicht zwei Drittel, sind nicht einsehbar. Und für den Magen ist es auch so, die große Kurvatur kann man sehen, je nachdem, wie der Füllungszustand ist. Und das allermeiste aber dann halt mit der Hand abfühlen.
Das heißt, mit der Hand kommt man ja an sehr viele Sachen, aber mit dem Auge eben nicht. Die OP dann durchhaben, dann ist ja noch lange nicht vorbei. Von daher wird ja dann erstmal wieder zugemacht und vielleicht kannst du dann noch den weiteren Verlauf einmal schildern.
Vielleicht noch ganz allgemein gesprochen, die Oberfläche des Darms ist ja mit einer ganz dünnen, sehr rosa Schicht überzogen und diese Schicht ist delikat und empfindlich. Und das wichtigste Prinzip ist, dass man so wenig wie möglich den Darm manipuliert, das heißt mit den Händen irgendwie bewegt, stärker dran zieht, weil das wiederholte Tun eben dazu führt, dass diese Zellen abgerieben werden und damit ein Risiko einhergeht, dass es an der Stelle zu Verklebungen erst kommen kann, entweder von Entzündungseiweiß oder auch von dem sogenannten Netz, das ist ja die Polizei im Bauchraum, oder eben, dass Darmteile miteinander verkleben. Und wenn sich diese Verklebung nicht löst durch die physiologischen Vorgänge, mit denen Fibrin wieder aufgelöst wird im Körper, dann können aus diesen Verklebungen Verwachsungen entstehen, die in der Folge, in den Monaten nach der Operation möglicherweise zu wiederkehrender Kolik führen. Also das ist eines der ganz wichtigen Kriterien, auf die man wirklich besonders Acht geben sollte. Und bevor die Bauchhöhle verschlossen wird, wird alles nochmal gründlich mit steriler Kochsalzlösung gespült, alles nochmal kontrolliert, dann wird die Bauchwand in drei Schichten vernäht. Und nachdem die Haut vernäht ist, wird eine sogenannte Decknaht angebracht, das heißt, wird ein steriles Bauchtuch, ein größeres Baumwolltuch auf die eigentliche Hautnaht gelegt und dann darüber vernäht, sodass man nochmal einen höheren mechanischen Schutz hat. Dann kriegt das Pferd einen Verband angelegt, mit dem es aufsteht. Und bei uns ist es so, nachdem das Pferd dann aus der Narkose aufgestanden ist und wieder in der Box ist, kleben wir so eine sogenannte Vakuumpumpe. Das ist ein Schaumstoff mit einem Schlauch und so einem elastischen Klebeverband, also ein bisschen so wie Frischhaltefolie, die aber selbstklebend ist. Und das wird mit einer Pumpe verbunden, die einen Unterdruck erzeugt von ungefähr 125 Millimeter HG. Und das führt zu einem sehr guten Wundverschluss und erhöht auch das Einwachsen von neuen Blutgefäßen, erhöht die Sauerstoffzufuhr in dem Gewebe. Ich muss sagen, seitdem wir das machen, sind die Anzahl an Wundheilungsstörungen im Bereich der Bauchnabel wirklich rapide zurückgegangen. Also das ist ein richtiger Gamechanger für uns gewesen, was das anbelangt. Denn das ist eine der wichtigsten Komplikationen. Das Pferd wiegt hunderte von Kilos und muss natürlich alleine aufstehen, auch wenn wir dem Pferd helfen können mit einem Strick am Schweif und vielleicht auch am Halfter, aber es liegt auf der Bauchnaht, wenn es sich in Brustbauchlage wälzt. Und dann versteht es auf. Meistens klappt das wirklich gut. Das heißt im ersten oder zweiten Versuch, aber bei manchen Pferden, gerade wenn sie sehr, sehr stark schmerzhaft waren für eine längere Zeit vor der Operation, die brauchen häufig mehrere Versuche. Und jede mechanische Beschädigung oder Strapazierung der frisch operierten Bauchwand erhöht das Risiko, dass sich dann da sekundär halt Wundheilungsstörungen ergeben. Und wenn das
mir fällt dann auch ein Punkt noch zu ein, dass die Besitzer ja manchmal auch reingerufen werden, wenn wir aufgemacht haben, dass man nochmal mit ihm bespricht, ob die Operation weitergeführt wird oder das Pferd in Narkose eingeschläfert wird. Das war, was ich ja, dass ich als der, der in der Narkose steht, rausgerannt ist und dass die Leute dann reingebeten worden sind, wenn das mit ihnen besprochen war. Das ist also auch nochmal ein Punkt, wo man sagt, okay, es muss ja nicht entschieden werden ad hoc, sondern man kann auch aufmachen und einmal reinschauen und dann quasi nach Prognose nochmal miteinander sprechen. Zweiter Punkt, aufstehen. Auch da, ne, das, die große Sorge ist natürlich auch, dass sie sich das Bein brechen oder durch die Lagerung vielleicht von der Muskulatur auch so Probleme haben, dass sie nicht mehr aufstehen können. Habe ich jetzt in den ganzen Jahren Klinik in Gießen und auch bei dir, ich würde sagen, auch nur in Gießen einmal ein gebrochenes Bein erlebt und auch mit dem Aufstehen, was das Pferd nicht mehr hochgekommen ist, dass wir es immer umgelagert haben die ganze Nacht, vielleicht zwei Fälle. Weil das ja auch eine sehr große Sorge ist, dass diese Aufstehphase so gefährlich ist. Vielleicht kannst du da auch nochmal so beruhigend deine Erfahrungen zu schildern für die, die jetzt vielleicht in dieser Situation sind.
Ja, also das ist sicherlich etwas, was jedem Pferdebesitzer vor seinem geistigen Auge abläuft, dass es dazu zu schwerwiegenden Komplikationen kommt. Zum Glück muss ich sagen, ist das wirklich selten oder selten geworden. Das hat damit zu tun, dass die Qualität unserer Narkosen einfach heute um ein Vielfaches besser ist als vielleicht vor 20 Jahren. Das ist die Narkoseüberwachung, die Einleitung, die Überwachung, die Ausleitung. Das wird heute, ist heute alles viel besser steuerbar. Und damit ist auch die Qualität der Aufstehphase deutlich besser. Das ist leider keine hundertprozentige Garantie, dass keine Komplikationen entstehen können. Ich habe jetzt nicht wirklich alle Zahlen darüber im Kopf, aber das, was einem so in Erinnerung bleibt, würde ich sagen, in den 30 Jahren, die ich jetzt Kolika operiere, hatte ich vielleicht zwei oder drei Pferde, die sie zum Beispiel ein Bein gebrochen haben. Und das ist absolut tragisch, ist auch gar nicht unbedingt mit der Kolik direkt in Zusammenhang zu bringen, sondern da ist es leider so, dass Pferde aufgrund ihrer Anatomie und ihrer Masse, wenn sie die Knochen für einen kleinen Moment maximal überlasten, sind dem Pferdeknochen aufgrund ihrer Machart als sehr hart und spröde meistens einfach nicht in der Lage, diese Last auszuhalten. Und dann sprengt es den Knochen auseinander. Und dann sind diese Frakturen meistens Trümmerfrakturen, die leider dann dazu führen, dass man ein Pferd in dem Zustand dann erlösen muss.
Aber es ist sehr, sehr selten. Extrem, also ich habe so Zahlen in der Kopf von 0,2% oder so. Und wenn du sagst, in 30 Jahren zwei oder drei Pferde, wenn wir das ins Verhältnis setzen, ja, wie viel 100 Pferde du operierst, ja auch, das ist nur, dass man so eine Idee mal als Besitzer bekommt, wie unwahrscheinlich das ist, auch weil man es natürlich nicht ausschließen kann.
Ja.
Das mit der Pumpe ist neu. Das gab's zu meiner Zeit noch nicht, als ich bei dir war. Aber ich kenne die Pumpe aus Techte. Und ich kann mich an einen sehr schlimmen Fall erinnern, wo so eine Bauchnaht nach, ich glaube, der zweiten oder dritten Kolik-OP, also wo das Pferd ja mehrmals operiert worden ist, aufgegangen ist. Auch das ist ja etwas, was, würde ich sagen, das ist so one in a lifetime, dass man sowas erleben muss. Weil gerade wenn du sagst, dass sich das jetzt so krass verändert hat, dass die Bauchnaht so viel besser in die Heilung geht jetzt durch diese Pumpe. Also das ist auch noch so ein, also wirklich einer von diesen, es gibt ja Gott sei Dank wenige von diesen Momenten, aber das war wirklich ein sehr schlimmer Moment, weil wenn man das mal gesehen hat, ist man natürlich auch erschreckt. Und ich werde auch oft, wenn die Pferde dann wieder zurück in der Fahrpraxis sind, ist es natürlich immer so, dass die Leute sich die Bauchnaht anschauen, wieder nochmal drüber schallen, aber da einfach sehr viel Sorge ist, wann kann ich wieder anfangen zu springen oder geht das überhaupt jemals wieder oder muss ich Angst haben, dass sie aufgeht. Von daher spannend zu hören, dass das mit dieser Pumpe so viel besser geworden ist. Aber vielleicht kannst du da auch nochmal zwei, drei Worte zu sagen.
Ja, also grundsätzlich kann man ja davon ausgehen, dass wenn die Wunde komplikationslos abheilt, dass irgendwie nach 60 Tagen die Bauchdecke die Festigkeit erreicht hat, über die es nicht mehr signifikant fester wird. Das heißt, das ist eigentlich der Punkt, an dem man mit leichter reiterlicher Nutzung, Longieren wieder anfangen kann. Und dann ist es so, dass häufig, selbst wenn sich so kleine Wundheilungsstörungen, vielleicht auch kleine Schwächen in der Bauchwand entwickelt haben, häufig durch die Aktivierung der Bauchmuskulatur sich das Ganze nochmal ordentlich strafft, sodass das funktionell eigentlich dann mit einem sehr guten Ergebnis eigentlich das Pferd wieder unter reiterlichen Aktivität wieder zugeführt werden kann. Das ist ja unser Ziel. Wir wollen ja im Grunde möglichst ein Pferd haben hinterher, das voll wieder sozusagen hergestellt ist.
Das führt mich vielleicht zu der nächsten Frage. Lohnt es sich denn, alte Pferde zu operieren? Das ist ja auch eine Diskussion, gerade wenn wir auch in der Fahrpraxis stehen. Fahre ich den jetzt noch in die Klinik oder lasse ich das? Ist da per se die Prognose schlechter oder macht es keinen Unterschied?
Das ist eine sehr gute Frage. Und da kann ich nur sagen, auch über die Rückschau, über viele Jahrzehnte Kolikoperationen, da hat sich die Einstellung auch wirklich sehr geändert. Die Einstellung der Pferdebesitzer hat sich geändert. Ich kann mich erinnern, als ich als junger Tierarzt angefangen habe, selber Kolik-OPs zu machen, da musste man häufig mit den Pferdebesitzern argumentieren, dass man das Pferd operieren durfte. Weil die gesagt haben, ah, das Pferd ist 17, ist schon so alt, es lohnt sich nicht mehr. Das war, also ich muss sagen, gang und gäbe, dass man diese argumentative Auseinandersetzung geführt hat. Und heute ist es so, heute spielt das Alter, Alter ist keine Krankheit und das Alter spielt letztendlich für den Erfolg oder Misserfolg einer Operation im Bauchraum aber eine absolut untergeordnete Rolle. Sondern es geht, glaube ich, eher darum, um die Frage nach Lebensqualität. Wie gut ist die Lebensqualität des Patienten nach der Operation oder was ist zu erwarten, wie gut sie sein wird? Und je älter die Patienten werden, desto mehr Begleiterkrankungen gibt es ja auch noch. Wir wissen heute viel mehr über endokrinologische Stoffwechselerkrankungen bei Pferden, die wir also so gut wie gar nie auf dem Schirm hatten vor 30 Jahren. Cushing, EMS, Insulindysregulation, um nur wenige zu nennen. Das sind heute, glaube ich, die Fragen, die entscheidender sind, ob sich eine Operation lohnt oder nicht lohnt. Und häufig ist es so, dass Pferdebesitzer froh sind, wenn ihr Pferd noch 2, 3 Jahre vielleicht lebt. Also das heißt, wenn es 30 ist, wenn es 33 wird. Ob das finanziell, monetär eine richtige oder vernünftige Entscheidung ist, das müssen die Pferdebesitzer am Ende selber entscheiden. Das ist nicht unbedingt Aufgabe des Chirurgen, das zu tun.
Da fallen mir noch 2 Abschlussfragen dann dazu ein, nämlich wenn es nicht das Alter ist, was die Prognose verschlechtert, was verschlechtert denn die Prognose?
Ja, also auf jeden Fall muss man sagen, die Parameter, die man schon in der Eingangsuntersuchung erhoben hat, wenn die entsprechend, ich sag mal, ausfallen, dann muss man davon ausgehen, dass die Prognose dadurch deutlich sinkt und dann natürlich Begleiterkrankungen, die das Pferd hat, wie zum Beispiel Insulindysregulation, Cushing, Hufrehe. Das sind alles Dinge, die irgendwo dann eine Rolle spielen. Und dann natürlich ganz klar, wie ist die, sag mal, die postoperative Erholung des Patienten. Und da ist es so, dass man nicht einfach per se sagen kann, dass wenn das Pferd nach 2, 3 Tagen vielleicht noch nicht wieder fressen kann, dass damit die Prognose grundsätzlich sinkt, sondern es ist wirklich immer eine Momentaufnahme und letztendlich muss man von Tag zu Tag entscheiden, was die richtige weitere Vorgehensweise ist.
Kannst du vielleicht 2, 3 Sachen bei der Eingangsuntersuchung nennen, wo du sagst, okay, das ist jetzt in Faust, also mir würde jetzt spontan einfallen, ich punktiere die Bauchhöhle und es kommt Futter raus, also gehe ich davon aus, es ist ein Darmteil geplatzt oder der Magen ist geplatzt. Das wäre ja eine In-Faust-Prognose oder Diagnose dann, dass ich das Pferd quasi nicht mehr um OP gehen lasse, sondern eben dann euthanasiere. Dünndarmschlingen rektal gefühlt, Fahrtierarzt immer etwas, wo man sagt, oh, ne, das ist jetzt nicht gerade günstig. Hast du da vielleicht noch 2, 3 Punkte, wo man sagt, okay, das ist was bei der Eingangsuntersuchung, wenn ihr das hört, dann ist zumindest mal so, dass es nicht so gut steht.
Ja, also das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also einmal ganz klar natürlich der Allgemeinzustand des Patienten, wie hoch ist die Herzfrequenz? Das kann, die kann steigen aufgrund von starker Schmerzhaftigkeit, die kann steigen, weil ein aufgegaster Darm auf die hintere Hohlvene drückt und damit der Rückfluss von Blut zum Herz behindert ist. Die kann auch steigen, weil das Pferd in einem zirkulatorischen Schockzustand ist. Und wenn man zum Beispiel so einen Patienten hat, der kalte Gliedmaßen hat, der möglicherweise bläulich verfärbte, trockene Maulschleimhäute hat, einhergehend mit einer hohen Herzfrequenz und in der Blutuntersuchung auch mit einer starken Eindickung der roten Blutkörperchen, das ist prognostisch schon wichtig, weil natürlich die Konsequenz daraus ist, dass man vermuten muss, dass ein größeres Segment des Darms wahrscheinlich komplett abgestorben ist. Bei der Bauchhöhlenpunktion ist es so, dass wenn die Flüssigkeit nicht mehr gelblich klar ist, sondern trüb, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass es eine sehr hohe Anzahl von Konzentrationen von Entzündungszellen hat, die auf einen starken entzündlichen Prozess hindeuten. Und da ist es ganz klar so, je höher, desto prognostisch ungünstiger. Weil da ist die Abwägung nicht einfach, ob eine Operation wirklich die bessere Vorgehensweise ist. Denn es ist nicht gesagt, dass man die Stelle findet, wo sich Entzündungsprodukte möglicherweise durch die Bauchwand gearbeitet haben und dann eine massive Entzündung hervorgerufen haben. Und wenn wir, das ist ja eine der, das hast du eben schon angesprochen, also die Messung des Laktats als Stoffwechsel-Endprodukt der Zellen, vor allem der Darmwand, wenn das in der Bauchhöhle deutlich höher ist als im restlichen Zirkulationsapparat, das heißt im Blut, das wir an der Halswelle entnehmen, auch das ist ein Hinweis, dass eben wirklich der Stoffwechsel der Darmwand massiv beeinträchtigt ist. Und das bedeutet möglicherweise eben eine Strangulation, wo sowohl die venöse als auch die arterielle Blutzufuhr in die Darmwand unterbrochen ist. Und dann ist es so, dass diese Darmwand innerhalb von 4 bis 5 Stunden wahrscheinlich komplett nekrotisch wird. Das heißt, auch keine abdichtende Wirkung für den Inhalt mehr vorhanden ist gegenüber der Bauchhöhle. Und dann ist zu dem Übertreten von diesen Giftstoffen, Stoffwechselprodukten aus dem Inhalt in die Zirkulation eben zu einer Reihe von teils schwerwiegenden auch Organbeeinträchtigungen kommen kann.
Also ich glaube, es wird klar, wir haben in der Eingangsuntersuchung schon sehr viele Punkte, wo wir schon einiges abschätzen können. Und das Einfachste, wie du schon sagst, der Puls, auch das, ne, wenn man als Tierarzt Fahrpraxis rausfährt, das Ding dran hält und du hörst 48er Herzfrequenz, dann geht erstmal der Puls des Tierarztes wieder runter, weil er sagt, okay, alles gut erstmal soweit. Aber klar, wenn wir bei 60 oder irgendwie 120 sind, dann sieht die Welt definitiv anders aus. Du hast einen anderen Punkt, den du noch angesprochen hast, der natürlich auch ein sehr großes Diskussionsthema auch bei Tierärzten ist, nämlich das Geld. Weil natürlich einige sagen, okay, finanziell möchte ich das, oder finanziellen Gründen möchte ich das nicht. Das heißt, da haben wir ja auch auf der letzten Tierärztekongress habe ich wieder einen Vortrag über Ethik gehört. Wie handhaben wir das? Da gibt's ja auch schon die Diskussion. Von daher als letztes Stichwort OP-Versicherung. Die Versicherungen sind ja auch mit der GOT-Erhöhung sehr massiv marketingtechnisch in die Pferdewelt vorgedrungen. So empfinde ich das zumindest. Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. OP-Versicherung allerdings ist etwas, was ja schon sehr lange gibt und das auch immer eine der ersten Fragen war, die wir in den Notfällen am Telefon gestellt haben. Ist das Pferd OP-versichert, ja oder nein? Wie siehst du das in der aktuellen Situation?
Also bei unserem Patientengut, würde ich sagen, ist die Versichertenquote recht hoch. Und das gibt natürlich den Pferdebesitzern ich sag mal, eine gewisse Beruhigung, dass sie die Entscheidung treffen können, ohne dass sie dadurch zum Teil erhebliche finanzielle Mittel selber bereitstellen müssen. Und ich glaube, der Appell kann nur sein, wenn man Pferdebesitzer ist und man nicht gerade mehrere, also das heißt viele Pferde hat, dann sollte man sein Pferd, also man ist gut beraten, wenn man eine Operationskostenversicherung abschließt. Das ist eine Risikoversicherung, es ist kein Sparbrief, wo man sagt, man spart da Geld an, das man später ausgeben möchte, sondern wenn man es nicht braucht, dann sollte man froh sein. Aber die Kostenstruktur heute in den Kliniken mit dem Vorhalten von Personal, mit dem, was erwartet wird an Technik, das ist schon ein erheblicher Kostenfaktor verglichen vielleicht vor 25 Jahren. Da haben wir uns die Fragen in der Form gar nie stellen müssen. Und du weißt ja noch, wie es war. Wir waren ein sehr kleines Team. Heute sind wir für dieselbe 24-Stunden-Schicht sind wir irgendwie dreimal so viele Leute, weil eben das Arbeitsumfeld sich auch dort massiv verändert und verändert hat und auch die Erwartungen der Mitarbeiter sich auch verändert haben und man sich eben dem auch irgendwo anpassen muss. Aber das führt eben zu wirklich erheblichen Mehrkosten. Und die Versicherten oder die Versicherungen haben natürlich gerade nach der GOT ein ganz anderes, glaube ich, ganz anderes Volumen an Zahlungen zu leisten, das sich eben halt auch in den Versicherungsprämien nicht wirklich widergespiegelt hat. Und deswegen ist in dem Markt, glaube ich, so viel Bewegung und es gibt neue Tarife mit neuen Konditionen. Da werden wir, glaube ich, noch in den nächsten Jahren auch noch weitere Änderungen erleben.
Ich habe tatsächlich für meinen auch immer eine OP-Versicherung, keine Krankenversicherung, aber OP-Versicherung, weil genau das der Punkt ist. Es nimmt dir diese Last in der Entscheidung ab und du kannst rein auf klinischer Basis die Entscheidung für dein Pferd treffen. Und das gibt schon sehr viel Freiraum und Erleichterung auch bei den Menschen, wie ich nachts immer erlebt habe. Also das halte ich definitiv auch für sinnvoll. Und spannend, dass du auch sagst, dass es sich so verändert hat. Aber ist natürlich ein Spannungsfeld jetzt aus dem Tierärztebereich Sicht, weil natürlich die Arbeitsbedingungen sich wahrscheinlich sehr krass geändert haben im Vergleich zu, als ich noch viele Nachtdienste gemacht habe. Aber das ist ein berufspolitisches Thema, was wir hier gar nicht aufgreifen wollen. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir für diese doch sehr intensiven Einblicke. Vielleicht magst du den Hörern noch erzählen, wo euer Einzugsgebiet ist, also von wo überall sie quasi zu euch kommen können. Denn das ist sicherlich auch was, nicht jeder hat eine Klinik vor der Tür und teilweise fahren die Menschen ja 4-5 Stunden. Und gerade wenn ich einen Koliker habe, ist es natürlich sehr sinnvoll, irgendwie zu wissen, wo ist die nächste Kolika-Klinik, obwohl das meistens die Fahrpraxen auch wissen, weil am besten natürlich die Strecke relativ kurz sein sollte.
Ja, also Zeit ist wirklich ein ganz, ganz erheblicher Faktor. Und man sollte lieber auch zu Hause den Tierarzt früher rufen, denn wir wissen alle, einen Tierarzt im Notdienst zu bekommen, der in den Stall kommt, ist in manchen Regionen Deutschlands heute schwierig geworden, weil es nur noch wenige Tierärzte gibt, die Notdienst anbieten und zum Teil eben wirklich unglaubliche Gebiete abdecken müssen, sodass man gut beraten ist, eher früher einen Tierarzt zu rufen als spät. Und je kürzer der Weg und die Zeitdauer, bevor das Pferd zur Klinik in der Klinik vorgestellt werden kann, desto besser für alle Beteiligten, für das Pferd allemal. Unser Einzugsgebiet, du weißt ja, wir liegen südlich von Bonn, so ungefähr 15 Kilometer südlich von Bonn, kurz vor der Ahr. Und unser Einzugsgebiet, kann man ganz grob sagen, die gesamte Eifel, Hunsrück bis nach Trier. Und dann auf der rechtsrheinischen Seite Westerwald, also Koblenz, Westerwald, Bergisches Land bis so Bergisch Gladbach, Köln, knapp unter Düsseldorf, aber es gibt ja hier eben halt gerade entlang der Rheinschiene doch viele Kliniken, die Kolikoperationen anbieten. Und dann linksrheinisch kann man ganz grob sagen, so bis Eschweiler, Aachen, Düren und dann bis ins Kölner Umland. Das ist so unser Einzugsgebiet für Kolikoperationen. Für andere Eingriffe ist das Einzugsgebiet noch ein bisschen größer.
Ich wollte gerade sagen, ihr habt ja nicht nur Koliken operiert, wir haben ja auch, oder ich habe bei euch auch viel Knochenchirurgie ja tatsächlich gesehen, was ja auch nicht viele Kliniken machen. Von daher denke ich auch, dafür fahren die Leute wahrscheinlich noch weiter. Kannst du ja nochmal einen kurzen Einblick geben, was ihr sonst noch an Operationsklinik, Serviceleistungen anbietet?
Ja, ich glaube, ganz an vorderster Stelle zu nennen ist, dass wir ein offenes MRT haben und darüber vor allem sehr viele Patienten mit orthopädischen Problemen in der oberen Extremität, das heißt vor allem an der Hintergliedmaße des Knie, sehr gut untersuchen können und dann gleich in derselben Vollnarkose. Das geht nur in Vollnarkose, anders als ein CT, aber mit dem MRT eben sehr gute Informationen bekommen über den Zustand der Weichteil im Knie, insbesondere Meniskenhaltebänder, Menisken, Kreuzbänder und dann in derselben Vollnarkose noch eine arthroskopische Untersuchung des Knies vornehmen und in der Lage sind, eben entsprechende Beschädigungen dann auch zu versorgen. Und darüber hinaus bieten wir im Grunde das gesamte Spektrum der orthopädischen Chirurgie an, inklusive Frakturversorgung, Chirurgie der oberen Atemwege. Dann wird es in Zukunft auch im Bereich der Ophthalmologie Vitrektomien geben. Das heißt, Pferde, die mit unterperiodischer Augenentzündung leiden, sind bei uns dann über eine Vitrektomie, also ein Austausch des Glaskörpermaterials, behandelbar. Ja, und dann halt alles, was an Verletzungen vorgestellt wird, wird für uns versorgt.
Gut. Wir hoffen natürlich, dass all die Hörer das nicht brauchen müssen. Aber wenn, dann würde ich sagen, ich verlinke auf jeden Fall mal alles in den Shownotes, damit man, ihr seid ja auch auf Instagram und ihr habt eine Webseite, wo man mal das Team und die Klinik sich anschauen kann. Das würde ich alles mal nach unten verlinken. Und wenn ihr Fragen zur Kolik-OP noch habt, dann könnt ihr mir die natürlich gerne schicken. Dann kann ich da im Nachgang auch gerne noch ein Teil 2 quasi können wir noch machen oder auch Social-Media-Content dazu produzieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit. Wie das bei Tierärzten so ist, sitzen wir hier an einem Sonntag und quatschen miteinander. Ja. Von daher super vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier für diese Aufnahme. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf einem Tierärzte-Kongress in Livecast.
Ja, das hoffe ich auch. Sehr schön. Also euch noch einen schönen Sonntagnachmittag.
Tschüss.
Tschüss.
So, und wenn du jetzt wissen möchtest, was du machen kannst, bevor der Tierarzt kommt, dann verlinke ich dir jetzt das Webinar hier in den Shownotes und auch alle Infos zu Carsten Rode und der Pferdeklinik am Kottenforst. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag mit deinem Pferd.